Und wir haben dieses Studium angefangen im 1. Korintherbrief, Kapitel 7, die Verse 1 bis 9. Ihr dürft schon mal eure Bibeln da aufschlagen. Wir haben die letzten beiden Male, die letzten beiden Predigten, Teil 1, Teil 2. Heute ist der dritte Teil, einfach für diejenigen, die heute zum ersten Mal hier sind, dass ihr euch vielleicht die anderen beiden Teile dann auch noch anhört, um einfach den gesamten Zusammenhang auch zu haben von dem, was ich jetzt heute sagen werde. Nun, es gibt in unserer Gesellschaft heute unglaublich viele falsche Ideen über das Thema Sexualität. Das dürfte nichts Neues sein. Die Sexualität wird verkauft, sie ist eine billige Ware geworden. Sie wird reduziert auf diesen körperlichen Akt. Es wird überhaupt nicht mehr davon gesprochen, was sonst noch damit zusammenhängt. Und eine der größten Ideen, die falsch sind, eine dieser größten, gefährlichsten falschen Ideen meiner Meinung nach, ist die Idee, dass Sexualität ein Bedürfnis ist. Es ist ein Bedürfnis im Sinne von wie Hunger und Durst, ohne dass man nicht leben kann. Es ist ein Bedürfnis, das gestillt werden muss. Und zwar sofort. Man hat ein Recht darauf, man kann es nicht beherrschen, es ist unkontrollierbar, man verliebt sich einfach und man hat dieses Verlangen, dieses Bedürfnis und es muss schnell gestillt werden. Woher kommt das nun? Das kommt daher, dass das oberste Ziel des Menschen der heutigen Gesellschaft die persönliche Erfüllung ist. Ja, das ist das Motto heute. Ich will glücklich sein. Ich habe ein Recht darauf, glücklich zu sein. Stimmt nicht. Hast du nicht. Aber das denken die Menschen heute. Ich will mich gut fühlen, das ist mein oberstes Ziel. Das fühlt sich nicht gut an, also kann es nicht gut sein. Oh, das hat sich so gut angefühlt, also muss es richtig sein. Das ist die Philosophie heute. Kein Wunder geht es uns so schlecht. Kein Wunder hat keine andere Gesellschaft wie die unsere so viele sogenannte psychische Krankheiten. Kein Wunder gibt es so viele Menschen, die depressiv sind, deren Leben kaputt ist, die enttäuscht sind, weil ihre Erwartungen nicht erfüllt wurden. Weil ihr Ziel war völlig falsch. Nun, das ist tragisch und traurig, wenn das in der Welt so ist. Aber meine Lieben, es ist noch viel trauriger und noch viel tragischer, wenn die Christen so denken. Und das ist heute leider ebenfalls der Fall. Die Philosophie unserer Kultur dringt in die evangelikale Christenheit ein wie nie zuvor. Christen wollen sich gut fühlen, sie wollen Erfahrungen machen. Es geht nur darum, Therapien zu machen und sich zu betätscheln und zu betüdeln. Hauptsache, ich fühle mich wohl, Hauptsache, ich bin nur das Opfer einer Gesellschaft, die mich ja so gemein behandelt hat und ich kann überhaupt nichts dafür, dass ich heute Alkohol trinke. Ich bin nur ein armes Opfer der Umstände, alle anderen sind schuld, nur ich nicht. Das ist das generelle Denken der heutigen Christenheit, nicht nur der Gesellschaft. Und so sehen wir genau das, was damals in Korinth geschah, geschieht heute. Es gibt nichts Neues unter der Sonne. Und wenn ihr jetzt mit dieser Einstellung, ich will glücklich werden, ich will, dass meine Bedürfnisse erfüllt werden, wenn ihr mit dieser Einstellung in eine Ehe startet, dann hat das katastrophale Folgen. Ihr seid dann, wenn beide diese Einstellung haben, seid ihr wie zwei Zecken. Zwei Blutsauger an einem Hund. Aber da ist kein Hund. Ihr saugt euch gegenseitig aus. Weil kein Mensch wurde je dazu geschaffen, das Glück des anderen zu sein. Merkt euch das. Kein Mensch wurde je dazu geschaffen, das Glück des anderen oder die Erfüllung des anderen zu sein. Das ist falsch. Die einzige Erfüllung findest du in Gott. Nicht in einem anderen Menschen. Auch nicht in deinem Ehepartner. Auch nicht in der Sexualität oder in anderen Dingen. Auch bei der Sexualität, nach Gottes Plan, geht es eben nicht ums Nehmen, sondern ums Geben. Und das werden wir heute sehen. In diesem Text macht Paulus das sehr deutlich. Bei der Sexualität des Menschen geht es wie bei vielen anderen Dingen im christlichen Leben auch darum, dass Geben seliger ist als Nehmen. Und dass das Geben der Schlüssel zum Glück ist und nicht das Nehmen, nicht das Verlangen, nicht das ich will meine Bedürfnisse gestillt haben, das ist das Rezept zum Desaster im Prinzip. Das ist Egoismus, das ist nichts anderes als selbstsüchtiges Denken. Nun, die Korinther hatten genau mit diesem selbstsüchtigen Denken zu kämpfen. Genau das war ihr größtes Problem und ich denke, das ist auch bis heute, hat sich das nicht geändert. Auch wir kämpfen mit diesem Problem, mit meinem Ich. Du bist dir der selbst der größte Feind. Du bist dir selbst der größte Feind. Ich bin mir selbst der größte Feind. Mein Ego, mein Wille, meine Ideen, meine Wünsche, meine Träume, meine Gefühle, meine Begierden, das ist mein größter Feind. Und so war es auch in Korinth. Und deshalb, weil diese Christen nicht nach dem Geist lebten, nicht nach der Einheit, gab es diese ganz unterschiedlichen Probleme, die wir sehen im Korintherbrief. Weltliche Philosophien drangen in die Gemeinde ein, es gab Streitereien, Spaltungen, es gab Personenkult. Für den einen war der Paulus der absolute Superstar, für den anderen war der Apollos der absolute Superstar, der später dann die Gemeinde übernommen hat. Sie haben die angefangen miteinander zu vergleichen. Wer ist besser? Ich bin des Paulus, ich bin des Apollos. Der hat besser gepredigt, bessere Redekunst. Und so gab es Uneinheit, Spaltungen, Streitereien und diese falschen Vorstellungen waren aber nicht auf das beschränkt, auf die Idee von was ist Weisheit, was ist Weise. Und Paulus muss sie zurechtweisen in den ersten 4 Kapiteln. Dass Weisheit nur von Gott kommt, Weisheit nur im Evangelium alleine zu finden ist, nicht bei Menschen. Menschliche Weisheit ist Torheit, sagt er, es ist Unsinn, es ist wertlos, ihr müsst nicht zu Menschen rennen. Was haben wir gerade gesungen? Wohl dem, der nicht wandelt im was? Im Rat der Gottlosen. Wir sollen nicht auf den Rat der Gottlosen hören, auf die Ratschläge, auf die Ideen, die Philosophien von Menschen. All das taten die Korinther und deshalb gab es solche Uneinigkeit. Sie hatten vergessen, was sie eigentlich vereint. Das Evangelium von Jesus Christus sollte sie vereinen. Unter diese eine Botschaft, wovon es auch nur eine gibt, und diese eine einfache Botschaft, ohne menschliches Hinzutun, ohne Modifikation, ohne Verbesserungen, einfach nur das einfache Evangelium. Aber damit nicht genug. Die falschen Philosophien, die in die Gemeinde eindrangen, führten auch zu Unmoral. Wir haben gesehen, die griechisch-römische Kultur war äußerst unmoralisch. Und so kam es dazu, dass Paulus durch mündliche Berichte diese Dinge erfuhr, von den Streitereien, aber auch von der Unmoral, dass sie einen Mann duldeten in ihrer Mitte, der in Unzucht lebte. Dass es einige unter den korinthischen Christen gab, die immer noch zu den Prostituierten gingen, zu den Tempelprostituierten, so wie das üblich war in ihrer Kultur damals. Ist ja egal, macht ja jeder heute, ist ja kein Problem, können wir machen. Und beeinflusst durch ihr stoisches Denken, durch ihren Dualismus, diejenigen, die letztes Mal da waren, sollten jetzt wissen, was das bedeutet, diese ungesunde Trennung zwischen Geist und Materie, haben einige gesagt, was ich mit meinem Körper mache, ist völlig egal. Deshalb Kapitel 6, Vers 12, alles ist erlaubt. Ich kann zu Prostituierten gehen, das hat überhaupt keinen Einfluss auf mein geistliches Leben. Ich kann trotzdem sehr geistlich sein. Das hat alles keinen Einfluss mehr, wenn ich da mal kurz zwischendurch mein Bedürfnis befriedige. So wie Essen und Trinken ist Sexualität auch nur ein körperliches, eine Körperfunktion, die ich einfach stillen muss. Ähnlich wie heute, ne? Und dann gab es aber einige Christen in Korinth, das haben wir auch gesehen, wie das so ist mit diesen stoischen und griechischen Philosophien. Es gibt immer zwei Extreme, wir haben das letztes Mal sehr ausführlich gesehen. Man kann immer auf der einen oder auf der anderen Seite vom Pferd fallen. Und da es ja sowieso Parteiungen gab und verschiedene Gruppen, gab es offenbar auch eine andere Gruppe, die diese ungesunde Trennung von Körper und Geist so verstand, dass man den Körper total verleugnen muss. Nichts ist erlaubt, ist dann deren Motto. Und so kam es zu dieser wohl wilden und seltsamen Idee, dass man sogar den Ehepaaren gesagt hat, ihr dürft keinen Sex mehr haben. Das ist ungeistlich. Ihr müsst euch aufs Gebet konzentrieren und auf die geistlichen Dinge und auf die Philosophie, wie das einige Philosophen ihrer Zeit übrigens auch so gesehen haben. Es ist viel geistlicher, nur immer da zu meditieren und zu studieren. Und für solche Dinge wie Sexualität haben wir gar keine Zeit. Das lenkt uns nur ab vom Geistlichen. Und so kam es zu dieser irrigen Idee, dass offenbar Ehepaare sich voneinander zurückzogen. Und das ist Vers 1, wir haben das angeschaut, einfach nochmal zur Wiederholung für euch, in Kapitel 7, Vers 1, wo Paulus dann sagt, was aber das betrifft, wovon ihr mir geschrieben habt. Und hier machen ja die Übersetzungen so ein bisschen ein Wischiwaschi draus. Man könnte es so verstehen, dass Paulus hier sagt, ja, ich stimme euch zu, dass es gut ist, dass ein Mensch keine Frau berührt, also keinen Sex hat mit einer Frau. Aber er sagt eigentlich, was aber das betrifft, wovon ihr mir geschrieben habt, Doppelpunkt. Das habt ihr mir geschrieben. Ihr schreibt mir, es ist gut für einen Menschen, keine Frau zu berühren. Das heißt, ihr verurteilt Sexualität per se, einfach generell, selbst für Ehepaare. Und deshalb sagt er dann in Vers 2, aber unter Hurerei willen soll jeder Mann, und da ist Ehemann gemeint, seine Ehefrau haben. Ihr könnt ein Ehepaar nicht verbieten, das zu tun. Das ist übers Ziel hinausgeschossen. Und genauso geschieht es oft bei beiden Extrempositionen, bei den Liberalen und bei den Asketen, bei diesen beiden Gruppen, dass man übers Ziel hinausschießt, eigentlich letztlich über das, was die Bibel sagt, hinausgeht. Und eigene Gesetze erfindet oder eben davon wegnimmt und sich Freiheiten nimmt, wo die Bibel ganz klar sagt, es ist Sünde. Und Paulus muss deutlich machen, es gibt zwei Optionen in diesem Kapitel hier, Kapitel 7. Entweder bleibst du Single und hältst dich rein, musst dich enthalten, und die andere Option ist zu heiraten. Ja, das ist die einzige legitime Form der Sexualität, wo sie ausgelebt werden kann und muss. Und da kommen wir heute dazu. Und das ist ganz wichtig zu verstehen. Also ohne jetzt zu viel Wiederholung zu bringen, ihr könnt euch die anderen Predigten anhören, aber das ist hier der Kontext. Paulus muss zunächst asketische Ideen korrigieren, hier in Vers 1, dass menschliche Sexualität nicht etwas Unreines oder Ungeistliches ist. Und deshalb haben wir gesehen, das Thema ist ja drei wichtige Wahrheiten über eheliche Sexualität. Ihr habt es euch auf euren Blättern, drei wichtige Wahrheiten über eheliche Sexualität, damit wir nicht zur Unzucht verführt werden. Ja, Paulus hat hier nicht die Absicht, eine umfassende Abhandlung über die eheliche Sexualität oder überhaupt die eheliche Beziehung, ein Eheseminar zu geben hier in diesen Versen 1 bis 9 oder vor allem auch Versen 2 bis 6, die wir heute vor allem anschauen werden, und 9, sondern vielmehr mit dem Fokus auf die Funktion der ehelichen Sexualität und warum das wichtig ist, dieses Thema richtig zu verstehen. Und deshalb ist das Thema auch drei wichtige Wahrheiten über eheliche Sexualität und nicht einfach nur über die Ehe generell. Das haben wir in der ersten Predigt angeschaut, dass Gott auch andere Dinge damit verfolgt mit einer Ehe, zum Beispiel die Gemeinschaft, die Partnerschaft und solche Dinge. Und darauf konzentriert sich Paulus hier nicht, weil er, wie gesagt, eine spezifische Situation vor sich hat und spezifische Antworten gibt auf diese Fragen, auf diese Situation, die die Korinther ihm gestellt haben. Also wir haben drei wichtige Wahrheiten über eheliche Sexualität, damit wir nicht zur Unzucht verführt werden, weil das ist letztlich seine ganze Absicht hier. Wenn wir von Kapitel 6, Vers 12 an das Ganze lesen, dann sehen wir, dass er erst warnt vor der Unzucht, flieht die Unzucht. Und jetzt, hier ist das Problem, er könnte ein Ehepaar das nicht verbieten, weil das ist ein Schutz für sie. Und deshalb ist der zweite Punkt heute, eheliche Sexualität schützt vor Unzucht. Das ist unser zweiter Punkt. Und jetzt finden wir in Versen 2 und auch Vers 9. Vers 2 und Vers 9. Wir haben das letztes Mal angefangen. Ich lese vielleicht mal den ganzen Abschnitt durch und dann konzentrieren wir uns auf Vers 2 und 9 erst einmal. Also hier heißt es, was aber das betrifft, wovon ihr mir geschrieben habt, so ist es, oder eben, es ist gut für einen Menschen, keine Frau zu berühren, aber um der Hurereien willen habe ein jeder seine eigene Frau und eine jede habe ihren eigenen Mann. Der Mann leistet der Frau die eheliche Pflicht, ebenso aber auch die Frau dem Mann. Die Frau hat nicht Macht über ihren eigenen Leib, sondern der Mann. Ebenso hat auch der Mann nicht Macht über seinen eigenen Leib, sondern die Frau. Entzieht euch einander nicht, es sei denn etwa nach Übereinkunft eine Zeit lang, um zum Beten Muße zu haben. Und kommt dann wieder zusammen, damit der Satan euch nicht versuche wegen eurer Unenthaltsamkeit. Dies aber sage ich aus Nachsicht, nicht befehlsweise. Vers 7. Ich wünschte aber, alle Menschen wären wie auch ich selbst, aber jeder hat seine eigene Gnadengabe von Gott, der eine so, der andere so. Ich sage aber den Unverheirateten und Witwen, es ist gut für sie, wenn sie bleiben wie auch ich. Wenn sie sich aber nicht enthalten, so lasst sie heiraten, denn es ist besser zu heiraten, als entbrannt zu sein. Und wie schon gesagt, wir haben gesehen, Vers 1 macht deutlich, dass eheliche Sexualität nicht etwas Ungeistliches ist. Auch Vers 7 und 8 haben wir schon betrachtet. Es ist eine Frage der Begabung, der Berufung. Es geht hier nicht darum, dass der eine irgendwie besser ist als der andere oder der eine irgendwie geistlicher ist als der andere, wenn du Single bleibst oder wenn du heiratest. Du sündigst nicht, wenn du dich für das eine oder für das andere entscheidest. Und deshalb auch die Ehepaare selbst, wenn sie die Sexualität genießen und ausleben, handeln sie nicht ungeistlich, ihr Asketen, sagt Paulus. Hört gut zu, das ist nichts Ungeistliches. Und jetzt sagt er, es ist im Gegenteil ein Schutz vor der Unzucht. Genau das, was ich euch geschrieben habe in Kapitel 6, Verse 12 bis 20, genau davor, unter anderem, natürlich nicht nur, aber unter anderem, gerade für die Ehepaare ist das ein wichtiger Schutz, damit sie nicht in sexuelle Sünde fallen. Warum? Weil die Ehepaare eben berufen sind, so zu leben, ihrem Stand gemäß. Sie sind berufen, die Sexualität auszuleben. Ihr könnt es ihnen nicht verbieten. Das geht gegen die Gabe, die Gott ihnen gegeben hat. Er hat ihnen die Gabe der Ehe gegeben und deshalb sollen sie so leben, ihrem Stand gemäß. Und das ist ein Schutz für sie, damit sie nicht in Unzucht fallen. Vers 2. Aber um der Hurereien willen, sagt er hier Plural, habe ein jeder seine eigene Frau und eine jede habe ihren eigenen Mann. Es ist vor dem Hintergrund der Gefahr der sexuellen Sünde geschrieben hier. Das ist sehr deutlich. Aber, wenn ihr den Vers 2 jetzt betrachtet, aber, das ist ein Kontrast. Der Kontrast ist hier gegen diese allgemeingültige Idee, die sie hatten. Ja, auch Ehepaare sollen darauf verzichten. Ihr könnt es nicht zu einem allgemeingültigen Gesetz machen. Das ist ja gerade das, was die Ehepaare schützt. Lasst sie bloß in Ruhe mit euren asketischen Ideen. Jeder Mann, jede Frau habe, das ist Befehlsform hier. Das ist ein Kontext hier, die müssen sich sexuell haben. Das ist die Idee hier, die sollen sich haben. Das ist eine Aufforderung, es ist Präsensimperativ. Das heißt, es ist beständig, sie sollen sich beständig und dann dauernd haben. Sie sollen nicht damit aufhören. Das ist verkehrt. Und der Mann hier, das Wort für Mann, ist tatsächlich ein Ausdruck für Ehemann. Also er schreibt hier an Eheleute jetzt. Er schreibt von diejenigen, von denjenigen, die bereits verheiratet sind. Eben wie gesagt, einige der asketisch gesinnten Korinther wollten das verbieten. Und Paulus sagt auch, nein, die Unzucht ist verboten. Aber doch nicht die eheliche Sexualität. Jetzt bringt ihr da wirklich was durcheinander. Ihr müsst aufpassen. Die ist sogar gut und sie wird sogar zum Gebot, wenn ihr verheiratet seid. Eben, jeder Mann habe Befehl, er habe. Und sie ist der Schutz vor Unzucht und sexueller Unmoral. Wir haben es schon gesehen hier, er sagt, um der Hurereien willen. Mehrere Hurereien, die eben bereits am Geschehen waren da in Korinth, weil es offenbar welche gab, die zu Prostituierten gingen. Und das ist ganz wichtig zu verstehen. Und das ist ein Punkt hier, den wir schon betrachtet haben, in Sprüche 5, Vers 18 und 19 heißt es, über die eheliche Sexualität, deine Quelle sei gesegnet und erfreue dich an der Frau deiner Jugend, die lieblichen Hirschkuh, ich habe schon gesagt, dass ihr sie so nicht so nennen sollt, und anmutigen Gämse, ihre Brüste mögen dich berauschen zu aller Zeit, taumle stets in ihrer Liebe, heißt es da. Das ist sehr deutlich, was die Eheleute tun sollen. Für Verheiratete gibt es diese Möglichkeit, nebst Selbstdisziplin und Gottesfurcht, was ja auch für die Singles gilt, vor sexueller Unmoral zu fliehen. Was wir gesehen haben, erinnert ihr euch? Flieht die Hurerei, Kapitel 6, Vers 18. Flieht, rennt weit weg davon, bringt euch in Sicherheit. Wir haben gesagt, flieht wohin? Zu Christus, zu seinem Wort, ins Gebet. Aber ihr Eheleute, ihr könnt, Mann, du kannst zu deiner Frau fliehen. Frau, du kannst zu deinem Mann fliehen und dich da berauschen und taumeln in ihrer Liebe. Das ist auch die Idee hier, die Paulus uns beschreibt. Es ist gut, es ist Gott gewollt. Es ist nichts Unheiliges, nichts Unreines. Es ist gut, ja, es ist. Und jetzt haltet euch fest. Anbetung. Sexualität in der Ehe ist Anbetung. Das ist relativ einfach. Ihr betet Gott immer dann an, wenn ihr was seid. Gehorsam. Nun, Paulus sagt, ein jeder Mann habe seine Frau. Wenn du gehorsam bist, was tust du? Gott anbeten. Du tust genau das, was er gesagt hat. Du folgst seinen Geboten. Und es ist ganz wichtig hier zu verstehen, nur dass wir das nicht falsch verstehen, vor allem dann auch, wenn wir Vers 9 anschauen. Vers 9 heißt es ja dann, wenn sie sich nicht enthalten können. Paulus lehrt hier nicht, dass die Ehe sozusagen ein Fluchtplan vor sexueller Sünde ist. So im Sinne von, ja, wenn du als Christ dich nicht beherrschen kannst, dann such dir einfach eine Schwester, mit der du ins Bett steigen kannst. Darum geht es nicht. Das ist nicht seine Idee. Paulus hat eine viel erhabenere Sicht der Ehe hier. In Epheser 5, 22 bis 23 sehen wir, dass Paulus die Ehe, die Beziehung von Ehemann zu Ehefrau mit der Beziehung zwischen Christus und der Gemeinde vergleicht. Es ist viel zu eine hohe Sicht, dass Paulus das hier einfach so reduzieren würde auf ein Ablassventil für sexuelle Lust. Wie gesagt, achtet euch darauf, er spricht die Verheirateten an, die bereits verheiratet sind hier. Er sagt nicht, ja, wenn du dich eben, das kommt, kommen wir noch dazu, wie das gemeint ist, sondern er sagt, ihr verheiratet, ihr sollt es tun. In Vers 9 geht es dann schon noch darum, wer sich nicht enthalten kann. Aber hier ist wichtig zu verstehen, guter, ehrlicher Sex ist ein Schutz vor Unzucht, aber nur, wenn er gut und selbstlos ist. Wie ich schon am Anfang sagte, ihr könnt nicht in die Ehe gehen, um eure Lüste zu befriedigen, als Christen. Einfach um endlich legitimen Sex zu haben. Das ist nicht das Ziel. Und wenn ihr das, wenn das euer Ziel ist, wenn das dein Ziel ist, mein Ziel wäre, dann wäre das nicht gut. Dann wäre ich eben, denkt an die beiden Zecken, ja, die keinen Hund haben, sich gegenseitig aussaugen. Deshalb hier noch einmal an die Singles. Ich bitte euch das ganz dringend, ich habe das schon gesagt, ich sage es nochmal, das zu beherzigen. Wenn du Probleme hast mit sexueller Sünde, eine Ehe löst diese Probleme nicht. Nicht einfach weg dann. Das ist eine falsche Vorstellung, weil das Problem sitzt in deinem Herzen. Das Problem ist ein Anbetungsproblem. Du hast Lüste und Begierden. Du hast Dinge, denen du folgst, wenn du ein Pornografiesüchtiger bist oder sonst irgendwas tust, Selbstbefriedigung. Du hast ein Problem mit der Anbetung. Du betest deine Bequemlichkeit, deine Lust und diese Dinge an. Und das wirst du weiter tun, auch wenn du verheiratet bist. Das Verheiratetsein löst dieses Problem nicht. Und deshalb fordert Paulus uns ja auch auf, dass der Stand, die Berufung, in der wir gerade sind, nicht das Problem darstellt, dass wir nicht gehorsam sein können. Und auch als Verheirateter kann man weiterhin Probleme haben mit diesen Themen. Also es geht nicht darum, dass es einfach ein Ablassventil ist für dich. Wenn du aber verheiratet bist, und das gilt jetzt für die Verheirateten, dann kann dir deine Frau oder dein Mann sicherlich behilflich sein in diesem Problem. Ganz klar. Sprich mit deinem Partner über deine sexuellen Probleme. Das ist nicht verkehrt. Ihr müsst das nicht alles geheim halten für euch und irgendwie selber lösen. Und wenn ihr dann gemäß Gottes Vorgaben selbstlos euren ehelichen Pflichten nachkommt, wir werden gleich noch sehen, was das bedeutet, selbstlos das zu tun, auf die richtige Art und Weise, dann kannst du dich darauf konzentrieren. Das kann eine Hilfe sein, um von sexueller Sünde loszukommen. Und deshalb, lasst uns doch einen Blick jetzt auf Vers 9 werfen. Vers 9. Hier spricht Paulus ja im Kontext zu den Unverheirateten und Witwen, die in ihrem Stand bleiben sollen. Das ist ja die ganze Ermahnung von dem gesamten Kapitel. Aber dann sagt er eben diesen Satz hier in Vers 9, wenn sie sich aber nicht enthalten können, so lasst sie heiraten. Denn es ist besser zu heiraten, als entbrannt zu sein. Und ihr habt schon gemerkt, dass ich manchmal bei der Schriftlesung das Wort können ausgelassen habe. Weil das hier nicht, wenn man das so liest, dann könnte man hier das so verstehen, dass eben genau die Singles eine geistliche Elite sind und wenn sie sich und die Verheirateten sind dann sozusagen diejenigen, die armen Schlucker, die sich nicht beherrschen können. Also die Undisziplinierten, ja, das sind die, ja. Kann man wieder mal sehen, können sie nicht beherrschen. Wie viele Kinder haben sie? 4, okay. Konnten sich, die haben ja keinen Fernseher zu Hause und so weiter. Die ganzen Sprüche, die es gibt, ne? Auch in der heutigen Gesellschaft. Das hat nichts damit zu tun. Das hat überhaupt nichts damit zu tun. Weil wir haben im Kontext gesehen, Vers 7, es ist eine Gabe. Es ist Berufung von Gott, wenn du verheiratet bist. Und es ist Berufung, wenn du Single bist. Und du kannst in beiden Berufungen leben. Wir haben schon darüber gesprochen, ich muss es nicht alles wiederholen, aber Geistesgaben kommen und gehen. Es ist nicht einfach so, dass du eine Gabe hast und dann bist du für immer Single, sondern es kann sein, dass Gott dir jetzt diese Gabe gibt, in dem Moment dich selber zu beherrschen und so zu leben und frei zu sein und dann irgendwann mal heiratest du. Das ist okay. Paulus sagt, das ist gut. Das ist okay. Es ist eine Gabe Gottes. Und deshalb ist hier wichtig zu verstehen, er macht aus den Verheirateten nicht eine zweite Klasse von Christen. Das wird oft so falsch verstanden, dieses Kapitel hier, Kapitel 7. Der Kontext ist hier sehr wichtig. Nun, aber was steht denn hier? Was steht denn hier? Nun, wie gesagt, es ist nichts Negatives, weil es Gottes Plan ist. Diese mangelnde Selbstkontrolle, wie es tatsächlich heißt, enkatuomai, also sich selbst in Kontrolle haben, heißt nicht einfach undiszipliniert sein, sondern das heißt einfach, diese Leute sind dafür gemacht, zu heiraten. Die müssen diese Leidenschaft auch nicht unter Kontrolle haben, weil sie heiraten sollen. Diese Selbstkontrolle hier ist, oder diese Unenthaltsamkeit ist Charisma. Es ist Gabe, nicht Tugend. Ja, das ist hier, wir müssen das richtig verstehen im Zusammenhang. Es ist eine Gabe von Gott, wenn du verheiratet bist, dass du nicht enthaltsam bist. Das ist Gnade, weil du musst das nämlich tun. Du hast nämlich die Bedingung, das kommt dann noch, das zu tun. Es ist ein Bedingungssatz, wenn deutet im Griechischen hier auf eine angenommene Realität. Und deshalb habe ich immer gelesen, wenn sie sich nicht enthalten. Weil Paulus hat gesagt, ich sehe ja, dass einige von euch sich nicht enthalten. Ihr geht ja zu den Prostituierten, ihr könnt es nicht. Ihr seid offenbar nicht dafür berufen. Heiratet. Lieber als euch hier irgendwie geistlich, stoisch, philosophisch aufzuspielen. Ja, ich bin ja so geistlich und ich enthalte mich der Ehe. Aber dann gehst du trotzdem zu Prostituierten. Nee, das ist nicht so, wie Gott es will. Gott hat einen Plan, um dich von der Unzucht zu befreien. Heirate. Das sagt Paulus hier. Das ist ein Schutz. Das ist der natürliche Schutz, den Gott uns gegeben hat. Und vor allem den Verheirateten hat er sowieso schon ihre Partner gegeben, damit sie eben geschützt sind. Berufung. Es ist wieder eine Verteidigung hier gegen die extremen Ansichten einiger Asketen. Dieser Vers hier ist eigentlich eine Verteidigung gegen diese asketische Ansicht. Wenn sie sich nicht enthalten, dann sollen sie bitte heiraten. Das muss nicht sein, dass ihr jetzt alle alleine bleibt hier und verbrennt in Lust. Und das ist ja das, was er sagt. Es ist besser zu heiraten, als entbrannt zu sein. Das nimmt Bezug auf sexuelles Verlangen hier. Sie sollen heiraten. Lasst sie ist eigentlich ein bisschen abgeschwächt. Hier ist nämlich auch eine Befehlsform. Sie sollen heiraten. Es ist besser zu heiraten, als entbrannt zu sein. Hier ist auch interessant, es ist besser zu heiraten, beschreibt eine punktuelle Handlung, als entbrannt zu sein, ist ein Präsens hier, also beständig dann in diesem sexuellen Verlangen zu brennen. Das ist nicht gut. Diese Situation ist nicht gut. Es ist besser zu heiraten. Okay, Paulus. Wie sollen wir das jetzt verstehen? Hier ein paar wichtige Dinge, die ich euch einfach mitgeben möchte, einfach, dass ihr auch das richtig einordnet. Einmal mehr auch für Singles, die das Verlangen haben zu heiraten. Ja? Paulus fordert hier auf, sagt heiratet. Das ist auch richtig, das ist auch biblisch. Zum Beispiel sollte man nicht ewig lange warten, bis man heiratet, wenn man verlobt ist und so und lange Dating-Geschichten hat und weiß ich wie viele Jahre. Wenn man weiß, wir wollen heiraten, dann heiratet. Wartet nicht zu lange. Aber, und hier habe ich ein paar wichtige Warnungen oder Anwendungen auch nochmal für die Singles. Keine Sorge, wir kommen gleich zu den Verheirateten. Erstens, heirate nicht um jeden Preis. Okay? Das ist trotzdem wichtig zu verstehen. Heirate nicht um jeden Preis. Überstürzte und schnelle Entscheidungen können im Desaster enden. Ich habe euch das schon gesagt. Wenn ihr aus den falschen Motiven heraus heiratet, ist es eine Gefahr. Heirate auf keinen Fall einen Ungläubigen. 2. Korinther 6, 14. Wir sollen nicht am ungleichen Joch ziehen oder auch keinen ungeistlichen Gläubigen, keinen Unreifen. Der muss erst reifen, der braucht vielleicht noch ein bisschen Zeit. Jemand hat es so beschrieben, es mag der falsche Partner sein vor deiner Hochzeit oder die falsche Partnerin, aber wenn du verheiratet bist, dann ist es dein Partner. Es ist zu spät dann noch zu entscheiden, zu sagen, oh, das war der Falsche. Nee, jetzt ist nicht der Falsche, jetzt bist du verheiratet. Jetzt hast du die Pflicht und dann kann es sein, dass du ein Leben vor dir hast, das nicht so einfach wird, wenn du den Falschen geheiratet hast. Deshalb prüfe die Person, die du heiraten möchtest. Frage vielleicht seine Pastoren oder deine Pastoren um Rat. Frage seine Eltern, frage seine Pastoren, frage seine Freunde, was denken sie über ihn oder über sie? Ist sie geistlich? Beobachte die Person erst, bevor du emotional schon so verliebt bist, dass du gar nicht mehr klar sehen kannst, dass du erstmal prüfst und nüchtern bist und sagst, okay, ist das wirklich eine geistliche Frau, geistlicher Mann? Und du wirst den Rest des Lebens mit dieser Person verbringen. Das ist schon eine wichtige Entscheidung, das sollte man nicht unterschätzen. Deshalb, Paulus meint hier auf keinen Fall einfach leichtfertig, okay, wir stellen jetzt mal alle Singles hier auf in einer Reihe, du mit dir und du, zack, zack, alle verheiraten, fertig, Schluss. Nee, das meint er nicht. Okay? Wir dürfen das nicht so verstehen. Er schreibt hier in diesen Kontext hinein und sagt, Leute, wenn ihr so lebt, das könnt ihr nicht machen, das ist besser, wenn ihr dann heiratet, wenn ihr euch einen Partner sucht. Zweitens, natürlich, ganz deutlich in diesem Abschnitt, Sex vor der Ehe ist klar eine Sünde. Das ist klar eine Sünde. Wenn ihr diesen Text hier richtig versteht, und das, vor allem Vers 9 ist interessant. Er sagt, wenn ihr das sexuelle Verlangen stillen wollt, gibt es nur eine Möglichkeit, heiraten. Seht ihr das? Er sagt nicht, naja, man kann noch dies oder jenes oder hier. Nein, heiraten. Das heißt, die Logik der Schrift ist, romantische Leidenschaft erfordert Heirat. Ganz deutlich hier. Das ist die Logik des Paulus, die Logik der Schrift, die Logik Gottes. Das ist ganz eindeutig und das ist auch eine Warnung, einfach, dass wir nicht herumspielen mit der Sünde. Wir haben das schon gesehen, auch bei dem Thema Unzucht, das Einstiegshandlungen. Und ihr wisst, es kommen immer diese Fragen bei Jugendlichen. Ja, wie weit dürfen wir denn gehen und ist Petting okay? Und all diese Fragen, ich sage, hier hast du die Antwort. Jegliche romantische Betätigung ist Sünde außerhalb der Ehe. Paulus sagt, heiratet. Es ist besser, als in Lust zu verzehren. Es ist Sünde, Punkt. Schützt euch. Lasst euch nicht hier etwas einreden. Drittens, ganz wichtig, um die richtige Person zu finden, musst du die richtige Person werden. Wenn du heiraten willst, um die richtige Person zu finden, musst du die richtige Person werden. Die Frage ist, wenn du dir einen geistlichen Partner wünschst, Frau einen geistlichen Ehemann, Mann eine geistliche Ehefrau, was glaubst du, wonach sich dieser Partner umsehen wird, wenn er wirklich geistlich ist? Nach einem geistlichen Mann oder nach einer geistlichen Frau? Die Frage ist, bist du ein geistlicher Mann oder eine geistliche Frau? Wie sieht es aus mit deinem Gebetsleben, mit deinem Bibellesen, mit deiner Treue, mit deinem Charakter? Bist du wirklich bereit? Bist du schon so eine Person, damit du auch eine andere solche Person anziehst, damit eine andere solche Person dich wirklich heiraten möchte? Weil der will auch eine geistliche Person haben, nicht nur du. Das ist ganz wichtig. Um die richtige Person zu finden, musst du die richtige Person werden. Viertens. Bis du eine Person gefunden hast, konzentriere dich auf den Diensten, auf körperliche Aktivität. Es ist hilfreich zu verstehen, dass unnötige Versuchungen kann man aus dem Weg gehen, indem man sich auf den Dienst konzentriert. Auf die Anbetung Gottes, auf Dienst an anderen, von sich selbst wegschauen, sich selbst hingeben für den Dienst. Und, was auch ein kleiner Tipp ist, körperliche Aktivität, also Sport. Wir haben heute Morgen gehört, leibliche Übung ist zu wenigem Nütze, aber es ist doch nützlich. Ja, für gewisse Dinge. Kann euch helfen, den Sexualtrieb abzubauen, wenn ihr Single seid und euch reinhalten wollt bis zu eurer Hochzeit. Fünftens, vertraue darauf, dass es einen Grund gibt, warum Gott dir noch keinen Partner gegeben hat. Vertraue darauf, dass es irgendeinen Grund gibt. Vielleicht bist du noch nicht reif genug, vielleicht bist du noch nicht bereit. Es kann aber auch andere Gründe geben. Das heißt nicht unbedingt, dass jeder noch Single ist, unreif ist. Das will ich damit nicht sagen. Sondern einfach nur, vertraue darauf, es gibt einen bestimmten Grund. Vertraue dem Herrn, warum er dir noch keinen Partner gegeben hat. Und in der Zwischenzeit, vertraue darauf, dass Gott dich nicht über dein Vermögen versuchen wird. 1. Korinther 10, 13. Und schließlich, sechste Anwendung hier, übe dich in Danksagung. Übe dich in Danksagung. Wie Paulus hier in dem ganzen Kapitel eigentlich auffordert, sei zufrieden mit der Situation, in der du stehst, übe dich in Danksagung, richte die Perspektive auf die Ewigkeit, auf das, was du bereits hast. Es ist unser größtes Problem, dass wir immer darauf achten, was wir noch nicht haben oder nicht haben, anstatt auf das, was wir bereits haben, und dadurch werden wir beständig undankbar. Du bist Christ, du hast das ewige Leben, Gott hat dich errettet, du bist ein Kind Gottes, du hast eine wunderbare Zukunft vor dir. Ist das nicht Grund zum Dank und zum Zufriedensein? Einfach mal so? Überhaupt egal, was deine Lebenssituation sonst ist? Übe dich in Dankbarkeit. So, jetzt wollen wir uns den Verheirateten direkt zuwenden. Aber Singles, bitte schaltet es nicht aus. Also, okay, verheiratet, geht mich nichts mehr an. Weil ihr wisst nicht, eines Tages werdet ihr auch verheiratet sein. Und diese Prinzipien sind dann sehr hilfreich für euch. Drei wichtige Wahrheiten über eheliche Sexualität, damit wir nicht zur Unzucht verführt werden. Erstens, eheliche Sexualität ist nicht ungeistig. Zweitens, eheliche Sexualität schützt vor Unzucht, Verse 2 und 9. Und drittens, eheliche Sexualität wird geboten. Sie wird geboten. Verse 3 bis 6. Nun, ich lese diese Verse nochmal vor. Hier heißt es, der Mann leistet der Frau die eheliche Pflicht, ebenso aber auch die Frau dem Mann. Die Frau hat nicht Macht über ihren eigenen Leib, sondern der Mann. Ebenso aber hat auch der Mann nicht Macht über seinen eigenen Leib, sondern die Frau. Entzieht euch einander nicht, es sei denn etwa nach Übereinkunft eine Zeit lang, um zum Beten Muße zu haben. Und kommt wieder zusammen, damit der Satan euch nicht versuche, wegen eurer Unenthaltsamkeit. Dies aber sage ich aus Nachsicht, nicht befehlsweise. Und wir sehen hier drei Aspekte dieses Gebots. Ich habe es noch ein bisschen unterteilt, das sind Unterpunkte jetzt. Die ehrliche Sexualität wird geboten. Wir sehen drei Aspekte davon. Erstens die Pflicht, zweitens die Autorität und drittens die Ausnahme. Ihr habt das auch auf eurem Handout drauf. Also lasst uns erstmal die Pflicht anschauen. Der erste Aspekt dieses Gebotes der ehrlichen Sexualität innerhalb der Ehe ist die Pflicht. Vers 3. Der Mann leistet der Frau die eheliche Pflicht, ebenso aber auch die Frau dem Mann. Paulus macht hier, nachdem er die Ansicht der falsche Ansicht der Korinther korrigiert hat und gesagt hat, jeder Mann habe seine Frau, Vers 2, oder jede Frau ihren Mann, macht er deutlich, was das jetzt bedeutet, seinen Partner zu haben. Er definiert das, er entfaltet diese Idee und zeigt uns, was das genau bedeutet. Wie gesagt, ich habe vorhin deutlich gemacht, dass die eheliche Sexualität zwar ein Schutz vor Unzucht ist, aber eben nicht einfach ein Ablassventil für unkontrollierte Lust. Das ist es nicht. Es ist eben nicht einfach die Lösung für deine sexuellen Probleme. Das ist es nicht. Weil hier geht es jetzt darum, etwas zu leisten, eine Pflicht. Ich weiß, einige haben diese, in den Schlachter, glaube ich, steht das Wort Zuneigung. Das ist aber eine abgeschwächte Form. Das ist eine Textvariante, die ist nicht gut belegt, schlechter bezeugt. Besser bezeugt ist die Pflicht. Die Elberfelder hat beispielsweise Pflicht. Es wird das Wort eheliche noch dazugefügt, die eheliche Pflicht. Aber eigentlich steht da nur Pflicht. Das ist erstaunlicherweise ein Wort aus der Finanzsprache. Eine Schuld abzahlen. Okay? Ihr habt Schulden. Ehepaare. Mann, du hast Schulden bei deiner Frau. Du schuldest ihr sexuelle Befriedigung. Das ist eine Schuld, die du abzahlen musst. Hört sich brutal an, ich weiß, aber Paulus formuliert das genau so. Und achtet euch auch darauf, wichtig, es geht nicht darum, diese Schuld einzufordern, du musst mir geben, sondern es geht darum, ich schulde dir. Das ist die Perspektive hier für beide. Beide sagen, ich schulde dir. Ich schulde dir. Eben, es geht nicht ums Nehmen, sondern ums Geben. Geben ist seliger als Nehmen, sagte Jesus. Biblisch, christlich. Das ist die Perspektive hier. Und welche Lektion lernen wir daraus? Schreibt es euch auf. Erstens, was lernen wir daraus? Keine Ausreden. Keine Ausreden. Er kennt das Problem, oder einige haben das schon gehört von der Seelsorge. Der Mann will immer und die Frau will nicht. Ja? Oder die Frau hat dann immer plötzlich überraschenderweise am Abend Kopfschmerzen, wenn man ein bisschen romantisch sein könnte. So kam es dann dazu, dass der Mann eines Abends mit einer Rose, einem Glas Wasser und einem Aspirin kommt und sagt, heute Abend hast du keine Kopfschmerzen. Okay? Also, keine Ausreden, ihr Ehepaare. Zweitens, es ist Pflicht. Für Ehepaare, haben wir schon gesehen. Ihr schuldet es einander. Wie gesagt, es ist nicht, du schuldest mir, ich kann einfordern, sondern ich schulde dir. Und deshalb habe ich schon am Anfang gesagt und sage es nochmal, wenn jemand sagt, ich bekomme in meiner Ehe nicht das, was ich bekommen möchte, dann sieht man schon seine falsche Denkweise. Dann sage ich, gut, wenn du nicht bekommst, was du bekommen möchtest, dann musst du Buße tun über dein falsches Denken. Es geht gar nicht darum, dass du was bekommst, es geht darum, dass du etwas gibst. Das bezieht sich nicht nur auf die Sexualität, sondern auch auf andere Dinge. Aber hier insbesondere im Kapitel 7 bei Paulus, er bezieht es vor allem auch auf die Sexualität. Es ist eine Pflicht. Jederzeit, jederzeit. Nicht verweigern, bereit sein, sich einander hingeben. Das sagt Paulus hier. Es ist von Selbstlosigkeit geprägt. Eigentlich vom Dienst am anderen. Es ist ein Dienst. Es ist Gottesdienst, es ist Anbetung, es ist Dienst am Nächsten, an deinem Ehepartner. Das ist das, was Paulus hier sagt. Drittens, eine weitere interessante Beobachtung hier ist, es geht hier nicht um die Fortpflanzung. Ja, wir haben das schon gehört, diese Idee, Sexualität ist nur da, um Kinder zu haben. Ja, Paulus streift dieses Thema nicht mal. Er sagt, nee, es geht darum, dass ihr einander dient. Gott hat dir einen Körper gegeben, Ehepaare jetzt, spreche ich jetzt an, Ehepartner. Gott hat dir diesen Körper gegeben, damit du dem anderen damit dienst. Das ist das Ziel. Das ist das Ziel. Es geht um Dienst. Wir kommen zurück. Wir haben die Pflicht gesehen, jetzt dieses Gebot, ehrliche Sexualität wird geboten, erstens die Pflicht in Vers 3. Und jetzt kommen wir zur Autorität, Verse 4 und 5. Also 5a, der Anfang von Vers 5. Ich lese es nochmal vor, hier heißt es, die Frau hat nicht Macht über ihren eigenen Leib, sondern der Mann. Ebenso aber hat auch der Mann nicht Macht über seinen eigenen Leib, sondern die Frau. Entzieht euch einander nicht. Und wir haben eben diese gegenseitige Pflicht, einander zu geben. Gott hat es so geordnet, weil Gott es eben auch so geordnet hat, dass kein Partner über seinen eigenen Körper verfügen soll, sondern der Partner, der andere, verfügt. Interessant hier ist auch, wenn ihr euch das mal anschaut, dass jetzt hier in Vers 4 die Frau zuerst genannt wird. Wir haben es hier nämlich mit einem Chiasmus zu tun. Das ist eine Art X-Struktur. Es heißt Mann, Frau in Vers 3 und dann Frau, Mann in Vers 4. Okay, wenn ihr das nochmal anschaut hier. Und das bedeutet einfach Gleichheit. Beide sind gleichwertige Paare. Der Mann leistet der Frau, die Frau leistet dem Mann. Die Frau hat nicht Macht über ihn, der Mann hat nicht Macht. Seht ihr das? Frau, Mann, umgekehrt. Mann, Frau, Frau, Mann. So. Es betont die Gleichwertigkeit beider Partner in der Sexualität. Macht haben hier ist das Wort, das ist auch wieder von Exousia, das Wort haben wir schon angetroffen in Kapitel 6. Das Macht haben, das Autorität haben, Verfügungsrecht haben. Und das Verb steht auch wieder im Präsens. Es ist beständig, es ist andauernd, es ist jederzeit, hat der Partner Macht, Autorität, Verfügung über den Körper des anderen. Das ganze Leben lang besteht das. Man kann es auch anders formulieren und sagen, Ehepaare, Ehepartner, alles, was an dir sexuell ist, gehört nicht dir, sondern dem Partner. Okay? Gott hat dir diese Dinge gegeben, damit du sie verwendest im Dienst an dem anderen. Und jetzt seht ihr schon, was das für uns bedeutet. Sexualität ist auf keine Art und Weise, eheliche Sexualität ist auf keine Art und Weise einfach nur ein Ablassventil für meine Lust. In keinster Art und Weise. Und deshalb sagt er in Vers 5 danach noch, entzieht euch einander nicht. Oder besser übersetzt müsste man sagen, übervorteilt einander nicht. Das ist nämlich dasselbe Wort, das in Kapitel 6, Vers 7 schon benutzt wird, wo es darum geht, einander zu berauben und zu übervorteilen. Er sagt eigentlich, beraubt einander nicht. Weil ihr beraubt einander des Rechts, das ihr habt aufeinander. Das ist ein Verbrechen hier. Du entziehst dich dem Partner und sozusagen entziehst dich diesem Recht, das er hat und beraubst ihn, übervorteilst ihn. Wichtig zu verstehen, die Autorität. Wieder hier ein paar Anwendungen, ein paar Lektionen für euch mitzunehmen aus diesem Vers oder diesem Vers und Anfang des nächsten. Ähnlich wie schon zuvor mit den Ausreden. Erstens, verweigern nicht erlaubt. Verweigern nicht erlaubt. Könnt ihr euch nicht vorstellen, wie viele Ehepaare damit Probleme haben und wie ihr euch jetzt schon, wenn ihr noch nicht verheiratet seid, jetzt schon darauf einstellen könnt und verstehen müsst, was das für ein Thema ist hier. Das Ziel der Sexualität ist die Befriedigung des Partners, nicht deine eigene. Gerade wenn es Probleme mit der Sexualität gibt, oft gibt es auch andere Schwierigkeiten, Schwierigkeiten in der Kommunikation, Schwierigkeiten, die Sexualität ist oft nur ein Symptom, natürlich in der Seelsorge merkt man das oft. Aber es ist trotzdem wahr, was Paulus hier schreibt, verweigern nicht erlaubt. Denn du hast die Pflicht, haben wir gesehen, Vers 3, und zweitens, dein Partner hat die Autorität über deinen Körper. Und zwar gleichwertig, die Frau über den Mann, der Mann über die Frau. Ihr habt kein Recht, Nein zu sagen, um es jetzt mal so ganz deutlich zu machen. Ihr habt kein Recht, Nein zu sagen, Ehepartner. Ihr sollt euch willig hingeben, ansonsten beraubt ihr euren Partner und ihr sündigt. Das ist Sünde. Ist es nicht interessant? Der Kontrast hier. Außerhalb der Ehe ist es Sünde, Sex zu haben. Innerhalb der Ehe ist es Sünde, keinen Sex zu haben. Es ist genau umgekehrt. Hier ist es Sünde, wenn du dich verweigerst. Wenn ihr nicht zusammenkommt, es ist Sünde, es ist ungehorsam gegenüber den Geboten Gottes. Wir gesehen haben, Sexualität wird ausschließlich innerhalb einer monogamen Ehe praktiziert. Das ist der biblische Plan. Und alles andere, alle andere Aktivität ist Sünde. Und wenn du nun in die Ehe gehst, dann wird es für dich zur Pflicht, zum Gebot. Es ist eine angenehme Pflicht, klar. Und einige von uns denken jetzt vielleicht, ja gut, also komm, die vielleicht jetzt jung verheiratet sind und alles. Und ja, also ich muss mich da doch nicht dazu zwingen, das ist doch schön, das geht bei uns alles wie von selbst, wie in den Hollywood-Filmen. Naja, warte mal ein paar Jahre, Jahrzehnte, 20 Jahre, 30 Jahre. Und wenn du deine Ehe nicht pflegst, wenn ihr das nicht plant, wenn ihr nicht kommuniziert, und ich verweise hier nur auf das Eheseminar, das wir schon hatten hier in der Gemeinde, da könnt ihr euch diese Prinzipien alle anhören, wie wir miteinander kommunizieren, wie wir Romantik pflegen innerhalb der Ehe und all diese Dinge. Hört euch diese Vorträge an, wenn ihr sie noch nicht gehört habt. Wenn wir das nicht tun, dann schläft das ein. Und dann irgendwann müssen wir uns sagen, hey, wenn wir uns jetzt gegenseitig nicht, wenn wir nicht zusammenkommen, dann haben wir ein Problem. Weil es kommt noch Folgendes. Es ist nicht nur so, dass du den anderen beraubst, wenn du dich ihm entziehst, sondern verstehe, dass du deinen Partner in Versuchung bringst. In Versuchung, sich irgendwo anders umzuschauen. Hey, das ist, du sündigst nicht nur gegen dich selbst, weil du deine Pflicht nicht erfüllst, sondern du sündigst auch gegen deinen Partner, indem du ihn in Versuchung bringst. Dass er sich woanders umschaut. Das ist ganz wichtig. Oft wird, wenn es zu Ehebruch kommt und sexueller Sünde, wird immer nur auf dem rumgehackt, der in Sünde gefallen ist, der es getan hat. Und das ist auch keine Entschuldigung für ihn, das ist ganz klar für sie. Er ist schuldig, er hat gesündigt, er muss Buße tun. Aber wie sieht es mit dem anderen Partner aus, der sich vielleicht ständig verweigert hat? Wie ist es da? Ist der eigentlich auch mitschuldig an dieser ganzen Geschichte? So muss man sehr vorsichtig sein. Deshalb lernt, miteinander darüber zu reden, ihr Ehepaare. Lernt, miteinander romantisch zu sein. Am Anfang ist es noch ein bisschen einfacher, mit der Zeit muss es kultiviert werden. Das kann auch bedeuten, dass wir vielleicht ein bisschen mehr auf die körperliche Fitness schauen oder schauen, was wir anziehen oder wie auch immer. Wenn ihr zu Hause herumläuft mit Pantoffeln und Trainer und Schlabberigen, was weiß ich, dann ist logisch, dass euer Mann keine Lust auf euch hat, die Frauen zum Beispiel. Wir müssen es einfach miteinander reden und das pflegen und miteinander Zeit verbringen. Und wie gesagt, ich verweise hier auf diese Vorträge, ich kann das jetzt hier nicht alles wiederholen. Punkt ist, Fakt ist, Paulus macht es hier zur Pflicht und er sagt, du hast Autorität über den Körper deines Partners, ein Anrecht. Das ist aber nicht das Einzige hier, verweigern nicht erlaubt. Das Zweite, was wir sehen, habe ich schon betont, Gleichheit. Gleichheit. Entgegen vieler landläufigen Meinungen ist es nicht immer der Mann, der initiieren und leiten muss in der sexuellen Beziehung, wenn es Intimität geht. Hier hat auch die Frau genau dasselbe Recht, zu initiieren oder einen Abend zu gestalten, wie auch immer. Gleichheit, Partnerschaft. Drittens, auch ganz wichtig, die Ernsthaftigkeit der Reinheit. Dieser Vers macht ganz deutlich, wie ich schon gesagt habe, alles, was an dir sexuell ist, gehört deinem Partner. Dass selbst solche verharmlosete Dinge, die in unserer Gesellschaft verharmlost werden, wie zum Beispiel Selbstbefriedigung, ja, das ist was ganz Normales, Sünde ist. Hier sehen wir die Antwort. Dein Körper gehört nicht dir. Er wurde dir gegeben, um dem anderen zu dienen oder vielleicht jetzt noch, den du noch nicht hast, einen zukünftigen Partner, den du dienen wirst. Und er hat Autorität und er hat Verfügungsrecht über das, was an dir sexuell ist, aber nicht du. Das steht dir nicht zu, das zu nehmen. Weil dann bist du wieder egoistisch und befriedigst dich selbst. Du wirst zum Habsüchtigen, du wirst zum Götzendiener letztlich. Und du verpasst es, dich reinzuhalten. Für den Dienst am anderen, deinem zukünftigen Partner, wenn du noch nicht verheiratet bist. Ernsthaftigkeit der Reinheit. Gut, wir kommen zurück zum Text. Wir haben gesehen, eheliche Sexualität wird geboten. Erstens, wir haben gesehen die Pflicht, Vers 3. Wir haben gesehen die Autorität, Verse 4 bis 5a. Und jetzt sehen wir noch 5b und 6, die Ausnahme. Es gibt keine Regel ohne Ausnahme. Hier kommt die einzige Ausnahme von der Pflicht der Autorität. Und zwar, wenn wir den Vers 5 jetzt zu Ende lesen, nachdem er sagt, entzieht euch einander nicht, sagt er, es sei denn etwa nach Übereinkunft eine Zeit lang, um zum Beten Muße zu haben, und kommt wieder zusammen, damit der Satan euch nicht versuche wegen eurer Unenthaltsamkeit. Dies aber sage ich aus Nachsicht, nicht befehlsweise. Und die Schlachter 2000 fügt hier noch Fasten hinzu, Fasten und Beten. Aber das ist wiederum eine schlecht bezeugte Textvariante. Besser ist hier einfach nur Beten. Also er sagt hier, es sei denn, das ist eine Modifikation. Es sei denn, der Fall tritt ein. Das ist eine Ausnahme, die er hier einräumt. Es darf nach Übereinkunft, wichtig, beide müssen einverstanden sein, und nur eine bestimmte, begrenzte Zeitspanne lang, Spanne, nicht Spange, meine Kinder haben alle Spangen, deshalb, eine Zeitspanne muss festgelegt sein und beide müssen einverstanden sein, abgemacht, um zum Beten Muße zu haben oder sich dem Beten zu widmen, hinzugeben. Das griechische Wort skolazo, von wo wir auch Schule haben. Ich finde das ganz lustig, das Wort Schule, das kommt eben von skolazo, heißt eigentlich Muße haben. Was ich in der Mußezeit gemacht habe. Also Schule ist eigentlich Mußezeit, das ist natürlich nicht die Idee, klar. Okay. Das hat sich so entwickelt und das ist die damalige Bedeutung, die heutige ist anders. Es wurde dann später im Lateinischen für Vorlesung benutzt, Also es ist die Konzentration auf etwas. Und die Philosophen haben das Wort Scholazo benutzt, um sich auf ein intensives Studium der Philosophie einzulassen. Also wenn ihr euch einem intensiven Gebet widmen wollt, und wir haben schon gesehen, dass es Asketen gab, auch unter den Griechen, die sich so sehr auf geistliche Dinge konzentrieren, dass sie eben sagten, Sexualität ist etwas Ungeistliches, damit beschäftige ich widme mich so mehr dem Geistlichen. Ja, das war genau das Denken hier. Und vielleicht ist sogar eine kleine Anspielung darauf, dass Paulus hier dieses Wort benutzt und einfach sagt, okay, hier gibt es eine kleine Ausnahme für euch. Aber dann kommt wieder zusammen, wenn diese Zeit vorbei ist, seid wieder in demselben, wörtlich, in eurer Ehe, in eurer intimen Beziehung, kommt wieder zusammen. Damit was? Damit der Satan euch nicht versuche. Und hier sehen wir wieder die Absicht dieses Abschnittes. Ja? Es geht darum, dass wir bewahrt werden vor der Unzucht, vor allem die Ehepaare hier in dem Kontext. Damit der Satan euch nicht versuche wegen eurer Unenthaltsamkeit. Was ist das für eine Unenthaltsamkeit? Ja, die Gabe Gottes, die er euch gegeben hat, diese Unenthaltsamkeit ist Gott gewollt, weil ihr Ehepaare seid. Das ist nicht irgendwas Negatives hier, sondern das ist einfach, ihr seid unenthaltsam und das soll auch so sein. Ihr sollt einander begehren, ihr sollt miteinander Sex haben und Spaß haben. Das ist wunderbar. Ihr seid verheiratet, das gehört dazu. Und deshalb enthaltet euch nicht einander, weil sonst werdet ihr zur Zielscheibe des Satans. Zölibat in der Ehe ist keine gute Idee, es macht dich zur Zielscheibe des Satans. Das ist das, was er hier sagt. Das ist die Tatsache, dass ihr verheiratet seid. Deshalb seid ihr nicht zum Leben in Abstinenz berufen. Wie gesagt, wandelt dem Stand entsprechend. Vers 17 oder auch Vers 20 hier im Kapitel 7. Wandelt so, wie ihr berufen worden seid. Und selbst solche besonderen Auszeiten, wie ich es jetzt mal nennen will, zum Gebet, sich intensiven Gebet zu widmen, sind auch nur ein Zugeständnis. Es ist kein Gesetz hier, das Paulus sagt. Seht ihr, in Vers 6 sagt er dies aber, und hier gibt es Diskussionen, worauf sich das dies bezieht. Manche sagen, es bezieht sich auf den folgenden Vers. Ich glaube hier ganz fest, dass es sich auf das bezieht, was er gerade eben gesagt hat. Dies sage ich auch Nachsicht, weil alle anderen Dinge, die er dann sagt, sind wieder Befehle. Ja, das kann nicht sein, dass er sagt, entzieht euch einander nicht, tut das und dann. Aber ich sage das auch Nachsicht, nicht befehlsweise, sondern die Pause hier, diese Auszeit, dieses sich dem Gebet widmen, das ist das, was ich aus Nachsicht sage, wenn einige Paare das so machen wollen, sich so dem Gebet widmen für eine bestimmte Zeit nach Übereinkunft. Ihr dürft es tun. Ich sage das aber nicht als Befehl. Ihr müsst es nicht tun. Ihr müsst es nicht tun. Denn der Teufel wird es sonst ausnutzen und euch verführen, wenn ihr nicht aufpasst. Und die Frage ist für uns vielleicht jetzt, ja, wann konnte denn eine solche Situation eintreten? Nun, es mag vielleicht Zeiten des intensiven Gebets geben in schwierigen Zeiten, schwierigen Situationen, bei Verlust eines Geliebten, wenn ihr trauert oder Krankheit des Partners und dann intensives Gebet, dann natürlich, dann verzichtet man mal eine gewisse Zeit auf die sexuelle Intimität. Aber es ist eine bestimmte Zeitspanne, beide sind einverstanden. Wir sehen auch im Alten Testament zum Beispiel, als sich die Israeliten vorbereiteten für den Bundesschluss am Sinai im 2. Mose 19, hieß es, dass man sich dem sexuellen Verkehr enthalten soll vorher, also für bestimmte Anlässe. Und wir haben solche Gebote nicht mehr im Neuen Testament, im Neuen Bund. Und deshalb ist es wichtig, das hier richtig einzuordnen. Es geht darum, dass wir nicht abrutschen oder dass Paulus hier einfach eine Erlaubnis gibt, ein Zugeständnis macht an einige, die sagen, okay, wir können das zwischendurch tun, wenn eine bestimmte Situation eintrifft. Also, aber trotz allem, Ehepaare, ihr seid verpflichtet und ihr habt die Autorität über den Körper des Partners. Und deshalb ist hier wichtig, folgende Punkte zu verstehen. Ich habe hier nochmal ein paar Anwendungen einfach für euch zum Niederschreiben. Erstens, das ist wichtig, Gebet erfordert meist nicht die Abstinenz von Sex in der Ehe. Okay? Gebet erfordert es nicht. Paulus macht hier nur ein Zugeständnis in Vers 6. Ihr könnt es tun, ihr müsst aber nicht. Es ist eher die Ausnahme als die Regel. Zweitens, auch ein wichtiger Punkt, setze deine Ehe nicht aufs Spiel wegen deinem Dienst. Hier kommen diese ganzen geistlichen Ausreden, vielleicht nicht nur Gebet, sondern auch der Dienst in der Gemeinde. Oh, ich habe so viel zu tun, ich bin so beschäftigt mit dem Werk des Herrn. Ah, wir haben leider nicht mehr so viel Zeit, um miteinander romantisch zu sein. Das ist sehr gefährlich. Deshalb ist es auch eher eine Warnung. Deshalb macht es Paulus hier auch sehr vorsichtig. Er sagt nicht befehlsweise, nur als Zugeständnis. Es ist besser, wenn ihr das vielleicht gar nicht macht. Für gewisse Leute ist es besser, wenn ihr einfach weiter eure Ehe, eure Sexualität pflegt. Also setze deine Ehe nicht aufs Spiel. Und drittens, die Zeiten der Abstinenz sind kurz und nur in gegenseitiger Übereinstimmung. Das ist auch ganz wichtig hier, was wir sehen können. Also Ehepaare, wenn ihr dann abends irgendwie zusammen im Bett seid, dann sagt ihr, oh, ich will mir jetzt noch lange Zeit nehmen zum Beten. Nein, nein, das kannst du auch tagsüber machen. Du hast ja genug Zeit zum Beten. Wir müssen einfach vorsichtig sein, dass wir diese Geist, dass wir nicht so übergeistlich werden plötzlich und die Sexualität da eben so abwerten, sondern hey, das ist ganz wichtig. Das ist eine geistliche Angelegenheit, eine Gelegenheit des Gehorsams oder eine Angelegenheit des Gehorsams, eine Angelegenheit der Pflichterfüllung in der Ehe. Gut, lass mich das jetzt hier nochmal alles zusammenfassen, was wir jetzt gelernt haben über diesen ganzen Abschnitt hier, Kapitel 7, Verse 1 bis 9. Wir haben drei Wahrheiten gelernt über ehrliche Sexualität. Erstens, ehrliche Sexualität ist nicht ungeistlich. Es ist abhängig von Begabung, Berufung, nicht persönlicher Selbstdisziplin oder Heiligung. Paulus wird total missverstanden, wenn man denkt, dass dieser Abschnitt hier in irgendeiner Weise das Single-Sein auf ein höheres Podest setzt. Es ist nicht heiliger, es ist nicht besser. Und wir sehen, dass er reagierte auf verschiedene extreme Ansichten in der Gemeinde von Korinth und musste die korrigieren. Er gab spezifische Anweisungen für Leute in besonderen Umständen. Wir werden es noch sehen, wenn wir jetzt dann weiter durch das Kapitel uns arbeiten, wo es dann um Scheidung geht von Ungläubigen und so weiter und so fort, dass Paulus ganz spezifische Situationen hier anspricht. Aber er legt hier in keinster Weise ein allgemeingültiges Gesetz nieder für alle. Das Normale ist immer noch, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. 1. Mose 2, Vers 18. Zweitens, ehrliche Sexualität schützt vor Unzucht. Wir haben das auch jetzt gesehen. Der Grund dafür ist, eine gesunde, ehrliche Sexualität ist immer noch der beste Schutz vor den Hurereien, sagt Paulus hier in Vers 2. Gesunde christliche Familien, gesunde christliche Ehepaare ist der beste Baustein für eine gesunde Gemeinde. Stellt euch mal vor, wir hätten hier nur noch Singles, die alle denken, ich habe die Gabe des Singles-Seins. Wo wäre die nächste Generation, die wir prägen können, denen wir das Wort Gottes weitergeben können? Und wie groß ist die Versuchung zur Unzucht, wenn wir nur noch so Gemeinden haben und die Leute, ich weiß, ihr seid nicht ihr, ich sage das jetzt einfach allgemein. Ich weiß, hier gibt es einige, die im Moment einfach die Situation haben, dass es nicht gegangen ist bis jetzt, dass ihr keinen Partner gefunden habt, das soll keine Beschuldigung sein. Aber wir müssen das durchdenken. Wenn wir sagen, das Zölibat ist besser oder heiliger, dann müssen wir uns überlegen, was die Konsequenzen davon wären. Es gäbe gar keine nächste Generation mehr, die wir lehren könnten, die wir prägen könnten. Und genau das möchte Gott hervorbringen aus gesunden christlichen Familien. Lest mal 5. Mose 6, Verse 4 bis 9, das ist an Israel gerichtet, aber das gilt auch für uns, dieses Ziel, dass Gott einen göttlichen Samen hervorbringen wird, auch in Malachi 2. Wir wollen nicht einen Haufen Singles haben, die alle denken, sie sind geistlich und miteinander platonische Freundschaften haben und trotzdem miteinander flirten. Es ist besser, wenn sie heiraten. Das ist, was Paulus sagt hier. Nicht heiliger oder besser. Besser zu heiraten, es ist ein Schutz. Dann hast du was zu tun. Dann hast du einen gesunden Kanal, wo du diese sexuellen Dinge auch ausleben kannst, wo du dienen kannst, wo du es gottgemäß einsetzen kannst. Und das ist der Schutz dann vor der Unzucht, vor der Verdrehung, vor dem, was der Teufel tut mit der Sexualität, um uns zu verführen. Und drittens, wie gesagt, ehrliche Sexualität wird geboten. Das ist ein Gebot. Es ist ein Befehl zum Dienst am anderen. Es ist eine gegenseitige Pflicht. Der Partner hat die Autorität über alles, was an dir sexuell ist. Deshalb könnt ihr euch und dürft ihr euch einander nicht verweigern. Eben berauben, wie es Paulus beschrieben hat. Du beraubst den Partner seines Rechts auf sexuellen Dienst durch deinen Körper an ihm. Effektiv. Die einzige Ausnahme, die Paulus hier einführt, ist das intensive Gebet. Wir haben die Situation gesehen, in der das allenfalls zutreffen könnte. Aber es ist klar begrenzt und Übereinstimmung und nur ein bestimmter Zeitabschnitt. Lasst uns deshalb Sexualität richtig verstehen und zur Ehre Gottes ausleben. Und ich möchte es nochmal betonen, ich habe das am Anfang in meinem Gebet zum Ausdruck gebracht. Wir können diese Dinge, diesen Geboten nur nachkommen, wenn wir wiedergeborene Christen sind. Wenn du jetzt heute hier sitzt und denkst, meine Güte, was ist denn das? dann musst du dich vielleicht fragen, ob du wirklich den Herrn Jesus Christus kennst. Weil wenn du nicht deine Sünden bekannt hast, wenn du nicht an den Herrn Jesus Christus glaubst, dass er am Kreuz für deine Sünden gestorben ist und auferstanden ist am dritten Tage, wenn du dein ganzes Vertrauen auf Errettung vor dem zukünftigen Gericht nicht auf Jesus alleine gesetzt hast und nicht eine Wiedergeburt erlebt hast, nicht den Heiligen Geist in dir hast, dann kannst du diese Dinge und auch den Rest der Bibel nicht leben. Du hast die Kraft nicht. Und deshalb versteht das bitte hier. Paulus fordert uns hier auf als gläubige Menschen. Das ist an uns gerichtet. Und diejenigen, die nicht gläubig sind, die müssen erst Buße tun und errettet werden, bevor sie überhaupt beginnen können, so zu leben, wie Paulus das hier beschreibt. Für diejenigen unter uns, die aber gläubig sind, die errettet sind, lasst uns das richtig verstehen. Lasst uns die Sexualität nicht als etwas Unreines oder Ungeistliches anschauen. Lasst uns das sehen, als, so wie es Gott es sieht, sein Design, seine Schöpfung, etwas Heiliges, etwas Gutes, etwas, das du genießen darfst als Ehepaar und sollst. Und dass wir so, die Ehepaare, sich so einander dienen und diejenigen, die alleine sind, sich auch reinhalten für den zukünftigen Dienst. Amen. Lass uns doch gemeinsam beten. Herr Jesus Christus, einmal mehr danken wir dir für die Weisheit, die aus deinem Wort kommt. Danke, dass du deutlich gemacht hast, wofür du die menschliche Sexualität geschaffen hast. Und dass wir in deinem Wort alle Anweisungen dafür finden, die wir benötigen, um eine gute, Gott wohlgefällige Sexualität zu leben. Egal, ob wir alleinstehend sind oder verheiratet. Wenn wir alleinstehend sind, müssen wir uns enthalten, müssen wir Reinheit anstreben, müssen wir die Unzucht fliehen, wie es Paulus schreibt. Wenn wir verheiratet sind, dann benutzen wir diese Dinge, die du uns gegeben hast, zum Dienst am anderen, um dem anderen zu dienen und den anderen glücklich zu machen. Bitte hilf uns, das richtig zu verstehen, dass Geben seliger ist als Nehmen, wie du selber gesagt hast. Danke für diese Gnade, danke für dein Wort, das uns Weisheit gibt in allem. In Jesu Namen beten wir. Amen.